Studio ZX präsentiert Marken des Jahrhunderts mit Raphael Kiel.
Ich bin Raphael Gehl, Trendscout bei Vitra und ich freue mich, Sie durch den Podcast Marken des Jahrhunderts zu führen. Ein Podcast, in dem wir in die spannende Welt von Unternehmen eintauchen und ihre Geschichten kennenlernen. Dazu haben wir Unternehmerinnen und Unternehmer namhafter deutscher Marken eingeladen, um sie zu fragen, was hat denn ihre Marke groß gemacht? Eine besondere Frage steht immer am Anfang dieses Podcasts. Wie klingt eigentlich ihre Marke? Hören Sie das? Das ist der Sound der Marken des Jahrhunderts. Zwischen 20 und 80 Millisekunden braucht unser Gehirn, um ein Geräusch zu erkennen. Haben wir schon mal gehört? Kommen Erinnerungen in unseren Kopf. Erinnerungen an die Bonbons unserer Kindheit, an das erste eigene Auto, das tägliche Einkaufen im Lieblingssupermarkt. Das nennt man Markenbindung. Und Markenbindung ist ein kostbares Gut. Vertrauen, Wärme, Verbundenheit. Mit der Lieblingsmarke führt man eine innige Beziehung. Und das ein Leben lang. In diesem Podcast will ich also herausfinden, was die vorgestellten Marken zu einer Marke des Jahrhunderts macht. Welche Themen sie anders angehen und wie man einer Marke in der Transformation treu bleibt. Denn diese Podcast-Reihe steht unter dem großen Überthema Transformation. Ich bin gespannt, was mir die Köpfe hinter den Marken des Jahrhunderts dazu sagen können.
Alles frisch? In der heutigen Folge geht es um den Lebensmitteleinzelhandel. Eine Branche, die hart umkämpft ist. Denn Supermärkte gibt es, ja, an jeder Ecke. Wir alle brauchen Obst, Waschmittel und Backpulver. Der Wettbewerb ist dementsprechend groß. Und trotzdem gibt es Unternehmen, die herausstechen. Ein Paradebeispiel dafür ist Lidl. Mit einer ziemlich beeindruckenden Markenbekanntheit von 99% ist Lidl aus Deutschland einfach nicht mehr wegzudenken. Ob es die Sienne Handcreme, das Saskia Sprudelwasser oder der Milbona Joghurt ist. Die Produkte der Marke sind Teil des Alltags von Millionen Menschen. Aber wie bleibt man in einem derart umkämpften Markt so präsent und vor allem relevant? Eine spannende Frage, die auch Lidl wohl bewegen wird. Wie gelingt es, KundInnen nicht nur zu halten, sondern sie zu wahren BotschafterInnen und MitarbeiterInnen zu machen? Und wie sieht die Zukunft für Lidl aus? Vor allem in puncto Nachhaltigkeit, Internationalisierung und Markenstrategie. Antworten gibt der heutige Gast dieser Folge. Jens Thiemer, Mitglied des Vorstands von Lidl. Er wirft mit Raphael Gilgen gemeinsam einen Blick in die Welt hinter die Regale. Wir sind gespannt. Also, los geht's.
Hallo und guten Tag bei einer neuen Folge Marken des Jahrhunderts. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast und wie immer fangen wir an mit dem Geräusch. Wir hören mal gerade, welches Geräusch mir oder uns unser Gast mitgebracht hat.
Das Geräusch. Das Geräusch.
Ja, das ist ein ganz berühmtes Geräusch bei Lidl und zwar hört man das bei nahezu jedem Filialbesuch und zwar ist das unser Ofen, der signalisiert, wann das frisch gebackene Gebäck fertig ist. Dieses Geräusch steht für mich für Frische, für Qualität und einfach für eine unserer absoluten Kernkategorien.
Herzlich willkommen an der Stelle, Jens Thiemer. Jens, die meisten Gespräche bei Marken des Jahrhunderts beginnen damit, dass wir die Marken ihre Produkte vorstellen. Heute nicht, denn die Marke Lidl hat einen Markenbekanntheitsgrad von sage und schreibe 99%. Mensch, woran arbeitet ein Unternehmen wie Lidl, wenn einen schon jeder kennt?
Ja, Lidl ist in Sachen Markenbekanntheit in der Tat, ich würde mal sagen, eine echte Jahrhundertmarke. Jeder kennt Lidl, jeder hat eine Erfahrung mit Lidl und jeder hat natürlich auch eine Meinung. Und dazu passt letztendlich unser Motto sehr gut: Wer aufhört, besser zu werden, der hört auf, gut zu sein. Man wird bei uns niemals erleben, dass wir uns bei Lidl nicht weiterentwickeln wollen. Und insofern kümmern wir uns stets darum, das Einkaufserlebnis für unsere Kunden stationär wie auch digital weiter zu verbessern. Und ganz präzise heißt das natürlich, wir kümmern uns sehr stark um unsere Marke. Wir wollen vom Markenprofil einfach noch inspirierender werden, noch klarer, wofür wir stehen. Wir kümmern uns natürlich um Kundenorientierung in allen Facetten und in allen Prozessen. Und ja, ich habe es angedeutet, stationär wie auch digital heißt natürlich gerade heutzutage auch Omnikanal, Omnichannel und auch hier wirklich eine nahtlose Kundenerfahrung, ein nahtloses Kauferlebnis sicherzustellen. Das ist das, was uns momentan antreibt.
Ja, das ist ja schon irre, ne? Jetzt könnte man meinen, okay, jetzt jeder kennt eure Marke. Andererseits als Konsument weiß man, der Lebensmitteleinzelhandel, der ist hart umkämpft. Was tut ihr denn bei Lidl, um Kundinnen zu binden?
Ja, wir möchten für unsere Kunden, und die stehen natürlich wirklich mit Abstand der Nummer eins, aber direkt dahinter oder ich würde auch sagen, auf Augenhöhe stehen unsere Mitarbeiter, stehen aber auch unsere Partner, unsere Lieferanten. Wir möchten für alle diese Zielgruppen die sogenannte erste Wahl sein. Was bedeutet das? Für die Kunden heißt das natürlich unser zentrales Markenversprechen, gute Qualität zum besten Preis einzulösen. Das heißt aber auch Einfachheit, Schnelligkeit im Einkauf und auch gelebte Nachhaltigkeit. Das sind alles Facetten, die für Kunden heute eine ganz große Rolle spielen. Da geht es um Orientierung und es geht um Identifikation. Für Mitarbeiter und insbesondere am Arbeitsmarkt, natürlich auch für Bewerber, die dann mal irgendwann Mitarbeiter werden, möchten wir einfach ein attraktiver, ein langfristiger Arbeitgeber sein. Wir möchten auf der einen Seite Sicherheit bieten, wir möchten aber auch Inspiration bieten und im wahrsten Sinne des Wortes Perspektiven. Und ich habe über die Geschäftspartner von uns gesprochen. Da geht es vor allem um eins, da geht es um Vertrauen, da geht es um Verlässlichkeit und da geht es um eine einfach respektvolle Zusammenarbeit, um auch gemeinsam zu wachsen.
Wow, wenn man diese zuhört, dann denkt man, Junge, was für ein umfangreicher Scope of Work für alle Akteure bei euch. Jetzt nochmal aus der Perspektive der Kunden heraus. Welche Rolle spielt der Preis für eure Kundschaft heute im Jahr 2024?
Der Preis war immer wichtig. Der Preis ist in unserem Geschäftsmodell ein ganz zentrales Element. Wir möchten hier Vertrauen natürlich aussprechen unseren Kunden gegenüber. Insofern ist der Preis in der wichtigsten Rolle schlechthin. Unser Markenversprechen, ich habe es erwähnt, fundiert natürlich auf exzellenter Qualität zum bestmöglichen Preis. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Dafür sind wir berühmt, dafür sind wir bekannt, dafür lieben uns Kunden und das ist natürlich auch etwas, was am Ende das Vertrauen einfach ausmacht. Wir geben das Vertrauen auch über den Preis und über dieses Preis-Leistungs-Verhältnis zu unseren Kunden und die Kunden geben uns das Vertrauen zurück, indem sie natürlich immer wieder kommen. Der Preis könnte also gar nicht wichtiger sein.
Ihr werdet sozusagen jeden Tag auf die Probe gestellt, bei den vielen Wiederholungstätern, die ihr habt. Jetzt mal eine ganz andere Frage. Was ist denn euer Bestseller und vor allen Dingen warum?
Ja, gut, also wir haben natürlich wirklich in unserem Sortiment viele Produkte, viele Marken, Eigenmarken, die in ihrem Segment jetzt umsatzmäßig sehr stark sind, die teilweise auch eine marktbeherrschende Rolle haben, die marktführend sind. Jetzt fragst du ganz präzise nach einem Beispiel. Es ist jetzt zufälligerweise auch eine meiner Lieblingsmarken und ich rede gerne über sie. Das ist unsere Marke Parkside. Und zwar ist das unsere Do-It-Yourself-Marke, unsere Baumarktmarke und sie ist laut Euromonitor inzwischen sogar die meistverkaufte Do-It-Yourself-Marke in Gesamteuropa.
Wow. Das hatte ich jetzt gar nicht auf der Uhr. Respekt. Jetzt muss ich mal nochmal nachfragen. Wie habt ihr das geschafft?
Ja, es ist im Endeffekt ein tolles Beispiel, ein Best Practice, wenn man sich konsequent auch um eine Gattung an Produkten kümmert, wenn man fokussiert vorgeht, wenn man auch klar sagt, was ist das Profil einer Eigenmarke. Eigenmarken unterscheiden sich überhaupt gar nicht von sogenannten A-Brands. Die Konsumenten nehmen Marken immer nach den gleichen Mustern da. Ja, das ist natürlich die Hygiene, das sind die Produkte an sich, das ist das vorhin schon erwähnte Preis-Leistungs-Verhältnis inklusive dieser Qualität, Top-Preis für bestmögliche Qualität. Und dann kommt aber natürlich darüber hinzu, dass es auch immer inhaltliche Komponenten gibt. Ich sag mal, mit Parkside erfüllen sich die Menschen ihre kleinen und mittleren Lebensträume. Und sie erschaffen natürlich auch wortwörtlich mit der Marke Parkside im Do-It-Yourself-Bereich eigene Lebensräume. Das ist für mich eine einmalige Kombination.
Irre. Der Podcast zu den Marken des Jahrhunderts hat das Schwerpunktthema Transformation. Wenn man nochmal so schaut, wenn wir nochmal schauen, der Lebensmitteleinzelhandel, der verändert sich schnell. Was sind die größten Veränderungen, die ihr bei Lidl in den letzten 5 Jahren durchlaufen habt?
In den letzten 5 Jahren, da gab es sicherlich viele. Da gibt es ein unheimliches Wachstumsmomentum in unserer Firma. Ich stelle mal den Mensch direkt in den Mittelpunkt. Das ist ein ganz zentraler Bestandteil der Strategie, nach innen wie auch nach außen. Dazu gehört aber auch eine viel stärkere Kommunikation, eine transparentere Kommunikation als in den Jahren vorher, eben auch gerade nach außen. Wir haben auch inhaltliche Schwerpunkte gesetzt. Wir haben eine starke Fokussierung auf das Thema Nachhaltigkeit. Wir erleben die Marke Lidl mehr denn je auch auf Sportplattformen, beispielsweise. Auch in diesem Sommer ist wahrscheinlich niemand daran vorbeigekommen, dass wir bei der UEFA Euro in der ganz zentrale Partner- und Sponsorenrolle übernommen haben. Und dann gibt es natürlich, gerade wenn wir über Transformation sprechen, gibt es viele innovative Themen. Es gibt die Einführung von den Selbstscan-Kassen. Es gibt jetzt ganz neu auch eine sehr überzeugende Lösung, das Selbstscannen aus der Lidl-App heraus. Und dann gibt es natürlich ganz viele Teilautomatisierungen und Automatisierungen, Digitalisierungen, auch in der Filiale physisch, wie aber auch in den Warenlagern.
Jetzt, die sind ja sehr unterschiedlich, die Transformationen, die du gerade genannt hast oder auch die Sachen, an denen ihr arbeitet. Was sind die Auslöser dafür? Oder gibt es überhaupt bestimmte Kategorien von Auslösern, wo du sagst, Raphael, das ist einmal hier und einmal da und...
Es gibt immer Auslöser und über allem liegt natürlich die Unternehmensstrategie, über allem liegt auch die Unternehmensambition. Ja, wir wollen weiter wachsen. Wir sind heute bereits der größte Discounter der Welt. Wir wollen aber auch in den einzelnen Ländern, in denen wir präsent sind, idealerweise in jedem einzelnen Land eine führende Position haben. Das heißt, wir verfolgen wirklich konsequent unser Motto, immer besser zu werden. Und das bedeutet, Und das sind Auslöser, ja, eine super klare Orientierung an den Kundenbedürfnissen. Und das bedeutet aber auch mehr und mehr in Richtung Digitalisierung, auch hier sehr konsequent in eine Innovationsrolle zu kommen, um auch Mitarbeiter zu entlasten, aber am Ende das Kundenerlebnis einfach besser zu machen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der Einkauf eurer Kundinnen von Routinen geprägt ist. Machen die denn ohne weiteres bei der Art und bei der Dynamik der Transformation von euch mit?
Ich bin natürlich an einer zentralen Schaltstelle jetzt als Vorstand Kunde bei uns im Unternehmen, wo ich ganz nah an den Kunden dran sein muss.
Achtung, übrigens an der Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben gehört, Vorstand Kunde. Was für eine wunderbare Bezeichnung. Und damit bist du auch täglich angesprochen von den vielen Kunden, die ihr habt. Ja. Also jetzt, du musst ja kurz erklären, wo das herkommt.
Ja. Also Raphael, du sprichst es an, ich habe es erwähnt. Also man kann natürlich nüchterne Bezeichnungen wählen für ein solches Ressort. Man kann das Vertriebsressort nennen, man kann das Marken- und Marketingressort nennen. Wir bei Lidl nennen das Kundenressort und das ist einerseits ganz klar auf unser Mantra zurückzuführen, Mensch steht im Mittelpunkt, Kunde und Mitarbeiter steht im Mittelpunkt und auf der anderen Seite heißt das, dass wir aus dieser Ambition, eine echte Beziehungsmarke zu werden, ein Beziehungsunternehmen, was also wirklich auch bidirektional mit seinen Kunden kommuniziert, auch ganz viele unserer Ambitionen natürlich runterbrechen müssen. Das heißt, wir haben ein Geschäftsmodell, was auf intensiver Analyse von Kundendaten basiert, auch basieren muss. Nur dann kann ich diese Relevanz herstellen. Und ich muss aber auch in der Lage sein, das natürlich nicht nur nüchtern als Datensätze zu betrachten. Das wäre zu leicht, das wäre auch zu kurz gesprungen, sondern ich muss abstrahieren, ich muss auf Basis von diesen Daten ableiten können, welche Bedürfnisse die Kunden wirklich haben, was relevant ist und dann muss ich auch in der Lage sein, im Unternehmen sehr schnell anpassungsfähig zu sein, mich an diesen Bedürfnissen auszurichten und auch den Zeitgeist zu treffen. Und das ist es, was wir jeden Tag versuchen. Wir haben eine sehr erfolgreiche Loyalitäts-App, die Lidl Plus-App, die für uns hier eine Riesenrolle spielt, wo wir natürlich auch mehr und mehr personalisierte Angebote machen können, wo wir aber auf der anderen Seite natürlich auch von den Kunden Hinweise darauf bekommen, was sie mögen, was sie gerne kaufen, in welchem Umfeld sie sich bewegen. Und das sind alles Teilaspekte auf diesem Weg zu eigentlich der kundenorientiertesten Marke im gesamten Wettbewerbsumfeld zu werden.
Oh, das klingt ja mal sehr vorbildlich mit all den Maßnahmen, die ihr macht. Jetzt, wie hat sich denn dadurch die Customer Experience verändert? Da muss ja ein riesen Move drin sein.
Ja, es ist ein stetiger Wandel natürlich. Wir sind natürlich über viele Dekaden groß geworden, den Kunden ins Zentrum unseres Handelns zu stellen in der Filiale. Denn das ist der Anlaufpunkt für Millionen von Kunden heute. Sie gehen in ihre Filiale in der Nachbarschaft. Da kommt die Nahbarkeit her. Da kommt auch dieses Gefühl her, Partner des Lebens der Menschen zu sein. Und jetzt reden wir natürlich...
Eine Sekunde. Ja. Partner des Lebens.
Ja.
Okay, das steht doch irgendwo bei euch.
Ja, das steht da nicht, sondern das ist eine Ambition, das ist ein Leitsatz für uns, der natürlich aus der Marke abgeleitet ist. Wir haben das ein oder andere Mal auch in Kampagnen schon mal gesehen, da hast du ganz recht. Aber es steckt deutlich mehr dahinter, weil Lidl, ja, ich stelle das immer wie so eine Beziehung dar. Wenn Menschen eine Beziehung miteinander haben, egal ob eine Arbeitsbeziehung, eine geschäftliche Beziehung oder privater Natur, dann basiert das natürlich auf Vertrauen, dann basiert das auf Verlässlichkeit, dann basiert das auf Transparenz. Und dann muss das vor allem auch gelten für alle sogenannten Touchpoints. Ja, das ist jetzt diese typische Marketingsprache. Ein Touchpoint ist nichts anderes als einfach ein Punkt, wo die Kunden ihr Lidl erleben. Bis heute sehr stark bei uns stationär geprägt, zukünftig aber mehr und mehr natürlich angereichert zunächst mal durch digitale Erlebnisse, zukünftig auch durch eine ganz andere Form der heutigen Lidl Plus App. Das heißt, ich werde auch aus dieser App heraus dann kaufen können. Ich werde in dieser Lidl App natürlich auch einfach Interaktion erleben können. Worauf will ich hinaus? Ich rede darüber, dass jetzt die einzelnen Kontaktpunkte zwischen Marke und Kunde nicht mehr nebeneinander stehen, sondern wirklich miteinander kommunizieren. Ich kann in der Filiale einen Shopping-Trip beginnen. Ich kann ihn online vervollständigen und abschließen. Das geht aber auch genau umgekehrt. Das heißt, die Kanäle müssen nahtlos verzahnt werden. Und daher jetzt auch wirklich unser voller Fokus auf Omnichannel-Strategie. Das ist das, was unsere Vorgehensweise jetzt auch im Kundenressort prägt.
Wenn man dir so zuhört und ich versuche das ja immer so bei mir im Kopf so ein bisschen zu sortieren, und dann wird es ja ein bisschen schwindelig, was ihr da alles macht. Und dann stellt man sich die Frage, okay, mit welcher Strategie oder welche Strategie liegt eigentlich hinter dieser Expansion von Lidl?
Ja, ich würde die mal ganz klar auf einen Satz runterbrechen. Wir möchten Kunden zu Fans machen, denn Kunden kommen und gehen. Und Kunden verliert man auch mal, idealerweise natürlich nicht. Aber ein Fan, der hat eine ganz andere Beziehung zum Unternehmen. Und das bedeutet, dass ich mit Fans viel kontinuierlicher wachsen kann, dass ich in der Form auch in eine andere Beziehungstiefe reinkomme. Und wir experimentieren viel. Das ist mir aber eigentlich, klingt mir das viel zu sehr nach Trial and Error, sondern bei uns hat alles Hand und Fuß. Wir analysieren fortlaufend Möglichkeiten, natürlich dieses angestrebte Wachstum auch zu ermöglichen. Und dann wählen wir meistens den richtigen Zeitpunkt, das auch zu tun. Aktuell beispielsweise auch mit weiteren Ländereröffnungen. Wir gehen jetzt mit Fokus auf den Westbalkan Richtung Nordmazedonien. Wir gehen nach Bosnien und Herzegowina. Und natürlich haben wir auch weitere potenzielle Kandidaten noch für zukünftige Neueröffnungen. Aber auf der anderen Seite steht natürlich auch unsere Lidl-App im Mittelpunkt unserer Wachstumsambitionen. Denn wenn ich jetzt wirklich auch das stationäre Konzept noch mehr mit dem digitalen Angebot verzahne, wenn schlichtweg auch ein Filialbesuch besser wird mit der Lidl-App in deiner Hand, ob auch vor dem Einkauf, während des Einkaufs oder danach, dann habe ich nochmal ganz andere Wachstumsmöglichkeiten.
Von der Transformation jetzt mal zum Employer Branding. Früher war das Unternehmen Lidl recht verschwiegen. Mittlerweile, du hast es vorhin beschrieben, seid ihr medial präsenter, auch durch Sponsoren, Fußball-EM, Tour de France. Was war eigentlich die Motivation dahinter, das zu tun?
Ich finde immer, dass nur wenn man wirklich nah am Kunden ist, wenn man sich auch dort aufhält, wo die Kunden auch gerne Zeit verbringen, auch außerhalb des eigenen Geschäftes, dann kann man sich zu diesem Top of Mind entwickeln. Daher haben wir auch Plattformen gesucht und auch gefunden. Wir haben sie definiert, wo wir als Lidl einfach präsent sein möchten. Du sprichst das Sponsoring an. Sport verbindet Menschen, deshalb war es uns einfach fast schon eine Herzensangelegenheit, natürlich verbunden mit einer klaren und auch klugen Strategie, bestimmte Sportplattformen auch zu identifizieren. Die UEFA Euro in diesem Sommer, die hat, glaube ich, sehr klar gezeigt, auch welche Kraft Sport gerade über den Fußball auch nochmal vermitteln kann. Sport und gerade auch, wie wir im Rahmen dieser Europameisterschaft aufgetreten sind, steht ganz klar auch für unser Engagement in Sachen Gesundheit, in Sachen gesunde Ernährung, in Sachen auch das Leben der Menschen auch besser zu machen, auch länger zu machen. Und ich finde das eine tolle Sache. Ja, das gilt im Übrigen auch für unser Engagement im im Radsport, das gilt für unser Engagement im Handballsport. Wir übernehmen da als Lidl eine gesellschaftliche Verantwortung, denn es geht jetzt nicht nur um Präsenz, es geht nicht nur um Bekanntheit, sondern es geht vor allem auch wirklich um die Übernahme und um das Besetzen von bestimmten Themen. Ich habe immer ein Lieblingsbeispiel in diesem Zusammenhang.
Schieß los.
Und zwar sind wir bei dieser Fußball-Europameisterschaft vor allem aufgefallen, natürlich jetzt einerseits durch die Einlaufkinder. Das war einfach für viele junge Menschen natürlich eine tolle Plattform. Aber vor allem dadurch, dass wir ganz, ganz viele tausend Becher frisches Obst ausgegeben haben und an die Fans in den Fanmeilen rund um die Stadien verteilt haben. Ja, das heißt, da ging es jetzt nicht um die typischen Snacks wie Chips und Bratwurst, sondern wir haben ganz klar bewusst ein Thema besetzt, nämlich gesunde Ernährung, unsere Kernkategorie Obst und Gemüse. Und das, finde ich, ist einfach eine tolle Verbindung zwischen gesellschaftlichem Engagement und auf der anderen Seite natürlich auch so ein Sportfestival entsprechend zu feiern.
Wenn man da so reinhört, dann denkt man, boah, fühlt sich wohl eine Kollegin oder Kollegin von dir, egal was der bei Lidl macht, und dann könnte man meinen, die sind da ziemlich stolz drauf. Spürt ihr denn auch den Fachkräftemangel? Und wenn ja, oder was tut ihr eigentlich dafür, dass er es nicht spürt?
Ja, zunächst mal ist natürlich auch, du hast ja den Begriff selbst erwähnt, das Thema Attraktivität am Arbeitsmarkt, Employer Branding für uns eine ganz wichtige Angelegenheit. Wir waren sicherlich als Lidl auf dem Arbeitsmarkt in den vergangenen Dekaden nicht immer klar und attraktiv genug positioniert. Es ist jetzt auch gar nicht so einfach, Menschen ohne den Blick hinter die Kulissen jetzt von den Jobs, die wir zu bieten haben, zu begeistern. Dieser Wettbewerb um Talente, den gibt es natürlich. Und wir müssen ihn auch bestehen. Und deshalb geht es jetzt vor allem auch darum, natürlich einfach eine Bedeutsamkeit den Menschen zu vermitteln, eine Sinnstiftung, was ich eigentlich tue, wenn ich bei Lidl tätig bin. Und ich habe vorhin einen Begriff erwähnt, ja, dass wir als Partner des Lebens der Menschen natürlich eine wichtige Rolle spielen. Und ich glaube, das alleine trägt schon eine unheimliche Sinnstiftung, was für viele Menschen auch in der Kandidatenansprache, im Recruiting-Prozess interessant sein kann. Wir möchten die Menschen natürlich begeistern. Wir möchten wirklich in jedem Land auch eine klare Fokussierung auch auf die Bedürfnisse der potenziellen Kandidaten kommunizieren. Und das heißt nicht nur einfach eine tolle Arbeit Sicherheit und gute Entwicklungsmöglichkeiten zu kommunizieren und auch zu bieten, sondern das heißt auch ganz klar gesellschaftliche Verantwortung zu nehmen und zu sagen, du trägst als Mitarbeiter, egal auf welchem Job du tätig bist, in jeder Filiale, in jeder Regionalgesellschaft einen ganz großen Anteil daran, das Leben der Menschen da draußen zu verbessern.
Oh, das ist natürlich jetzt mal, finde ich, ein ziemlich hehres Ziel. Jetzt, ich bin gerade in Düsseldorf. Angenommen, ich gehe jetzt hier noch nach unserem Talk um die Ecke in eine eurer Filialen und treffe dort eine Lidl-Mitarbeiterin. Was würde die mir wohl sagen, was sie in ihrer Arbeit schätzt?
Das kann ich dir ziemlich präzise beantworten, weil wir natürlich auch regelmäßige Umfragen machen. Das ist für uns natürlich auch eine unheimlich wichtige Basis, da die entsprechende Transparenz zu haben nach innen. Was wir in diesen Umfragen sehen, ist zunächst einmal das Thema, dass wir ein sehr freundliches, ein sehr nahbares Arbeitsumfeld bieten, dass wir auch in der Unterschiedlichkeit, also in der Diversity unter den Mitarbeitenden einfach große Fortschritte gemacht haben. Etwas, was mich selbst überrascht hat, ist das Thema kreatives und dynamisches Arbeitsumfeld. Ja, dynamisch ist es, ganz klar. Also du hast eine unheimlich hohe Frequenz, du hast eine Taktung, du hast Durchsatz. Aber es gibt eben auch sehr viele Dinge, die unternehmerisch angepackt werden müssen. Ja, Systemgeschäft hin oder her, da gibt es klare Prozesse, da gibt es klare Vorgaben. Und trotzdem gibt es insbesondere in den Geschäften einfach viele Dinge, wo auch in dem Moment unternehmerisch entschieden werden muss, um diesem Anspruch an Kundennähe auch gerecht zu werden. Ja. Was wir aber auch sehen, Raphael, sind einfach gute Entwicklungsmöglichkeiten, ist ein sicherer Arbeitsplatz und ist diese Teamorientierung. Das sind alles tolle Attribute, aber ich bin damit noch nicht zufrieden. Wir möchten uns da wirklich weiterentwickeln, denn diese Thematik Sinnstiftung und Bedeutsamkeit, die liegt mir besonders am Herzen. Verlangt natürlich auch so ein bisschen das Klischee eines Discounters und eines riesigen Händlers zu überkommen. Mhm. Ja, weil das verbinden natürlich heute noch ganz viele Menschen, die diesen Blick hinter die Kulissen nicht haben, auch einer anonymen Arbeit, mit einer einfach vielleicht zu einseitigen Arbeitsbelastung. Und vielleicht auch eben genau nicht mit vielfältig vorhandenen Entwicklungsmöglichkeiten auf den Jobs. Deshalb müssen wir hier unsere transparente Kommunikation fortführen und wir müssen deutlich mehr rein in das Thema, was tust du eigentlich, wenn du für einen der größten Versorger Europas arbeitest, auch für die Gesellschaft. Und das ist was anderes als die eigentliche Jobdescription.
Ja, so, und als du in deiner Erzählung warst, habe ich mir die Frage gestellt, wo fängt das an? Und sehr wahrscheinlich fängt das an bei einer guten Einarbeitung. Ich würde ja spontan sagen, oder so, wenn ich jetzt überlege, haben die überhaupt Zeit, Leute einzuarbeiten? Geht das überhaupt bei der Dynamik, die du gerade beschrieben hast? Erzähl mal, wie ist das bei euch?
Ja, wir haben eine tolle Einarbeitung. Ich bin ja beruflich gar nicht im Handel groß geworden. Ich habe natürlich viele Handelsaspekte gesehen und auch sozusagen immer wieder begleiten dürfen. Aber jetzt im Handel an sich als ganze Branche tätig zu sein, war für mich jetzt ein ganz neuer Schritt. Und dazu gehört natürlich eine intensive Einarbeitung. Das Gute ist aber, dass wir bei Lidl diese Einarbeitung einfach jedem zukommen lassen. Natürlich in unterschiedlicher Tiefe, in unterschiedlicher Länge. Ich habe eine monatelange Einarbeitung genießen können und die fußte vor allem auf dem Thema ab erstmal für mindestens eine Woche, idealerweise zwei Wochen in die Filiale und dann nicht nur zugucken, sondern rein in jede Rolle. Alles mal jeden Handgriff lernen. Das geht nicht sofort in Fleisch und Blut über, aber ich kann dir eins verraten, danach wirst du nie wieder wie vorher einkaufen gehen. Man schätzt einfach ganz anders die Prozesse, man schätzt die Geschwindigkeit, man schätzt auch die Belastung und man hat auch ja eine etwas andere Toleranzschwelle dafür, wenn vielleicht mal die Laune nicht auf dem Optimum ist, sondern der Fokus tatsächlich auf der Abarbeitung von bestimmten Handgriffen liegt. Also ich fand's toll.
Jetzt immer, ich meine, bei euch muss das ja auch total besonders sein, denn durch eure Marktpräsenz ist es ja wahrscheinlich, dass potenzielle MitarbeiterInnen längst Kundinnen bei euch sind, ja? Wie schafft man dann eigentlich diesen Transfer?
Ja, ich nenne dir mal ein paar Zahlen. Also wir haben jetzt so ungefähr 375.000 Mitarbeitende bei Lidl. 80% davon arbeiten in Filialen. Ja, das sagt einfach sehr viel aus. Die stehen im direkten Kundenkontakt. Die sind im wahrsten Sinne des Wortes mitten in der Gesellschaft. Die kriegen alles mit, was die Kunden bewegt. Und die stellen aber auch diese besagte Versorgung sicher. Gleichzeitig finde ich, sind das die besten Markenbotschafter, die wir haben können, ja, weil die machen dieses Einkaufserlebnis, das bringen die auf die Fliese, wie wir so schön sagen.
Die Terminologie gibt es wirklich bei euch.
Die gibt es.
Die bringen das auf die Fliese.
Ja, wir reden über die Fläche, wir reden über die Fliese. Die gibt es nicht nur bei Lidl, die gibt es überall im Handel. Und insofern denke ich, ja, wenn man das einfach mal potenziert, ja, und sich mal überlegt, mit wie vielen Menschen auch unsere Mitarbeitende dann immer im Kontakt stehen. Erstens sind das die besten Botschafter in Richtung Arbeitgebermarke. Das sehen wir auch schon heute. Das sind die überzeugendsten Anwerber von zukünftigen Kandidaten für uns. Und auf der anderen Seite sind das natürlich auch die, die einfach die Markenwerte, die Identität von Lidl am authentischsten vermitteln können. Ja, das ist eine tolle Mischung. Zeig mir das Unternehmen, was auf so eine Workforce zurückgreifen kann. Mitarbeiter, die vor allem eben auch diese Sichtbarkeit haben. Wir haben natürlich auch Tausende davon, die in Regionalgesellschaften, in den entsprechenden Lagern, die in der entsprechenden Logistikkette dahinter arbeiten, die auch teilweise in der Produktion arbeiten. Die haben nicht diesen direkten Kundenkontakt. Die sind genauso authentisch unterwegs und genauso wichtig. Aber das ist schon eine tolle Mischung. Damit kann man viel machen, um eine Marke auch weiterzubauen.
Wir hatten, vorhin hast du ja erzählt, dass du ja nicht aus dem Einzelhandel kommst, in Anführungsstrichen. Du hast ja im Vorgespräch, hast es mir erzählt, viele Jahre lang in der Automobilbranche gearbeitet. Zum Beispiel bei Mercedes oder bei BMW. So, jetzt bist du beim Lebensmitteleinzelhandel. Und das im Besonderen bei Lidl. Was hat dich da gereizt, das zu tun?
Ja, viele Menschen haben gestaunt, dass ich die Branche wechsle. Man wird ja irgendwann so eine Art Industry Champion in einer bestimmten Branche. Ich habe da natürlich viel Erfahrung sammeln können als Marketingchef von Mercedes und danach bei BMW. Ich liebe aber so game-changing Moments. Ich liebe diese Tapetenwechsel. Ich bin ein großer Verfechter von lebenslangem Lernen und all das, was ich einfach in den Vorgesprächen hier schon so erleben durfte, was ich andeutete, das finde ich hier tatsächlich auch vor. Ja, ich finde einen unglaublichen Realitätssinn wieder. Ich finde einen Pragmatismus wieder, den ich sehr schätze. Ich liebe die Schnelligkeit bei uns im Unternehmen. Ich bewundere den Mut und das Unternehmertum, was wirklich auch hier verlangt wird, was hier vorgelebt wird. Und wir haben jetzt viel über die Nähe zum Kunden gesprochen. Das, was hier entschieden wird, das sieht man sofort. Wirkt das beim Kunden, wirkt das nicht? Das heißt, du bist unheimlich nah dran, du bist mitten im Leben der Kunden, du hast eine unheimliche Relevanz des Geschäftsmodells das ist eine ganz tolle Mischung.
Die Taktung muss dann auch eine Umstellung sein, oder? Ich kann mir vorstellen, das ist ja, hat ja eine ganz andere ambulante Taktung im Positiven.
Ja, Frequenz, Taktung, Durchsatz, das sind Vokabeln, die nicht nur im Lehrbuch stehen, sondern die hier das Tagesgeschäft bestimmen. Und ich habe die ja auch als positiv herausgestellt. Also das ist natürlich wahnsinnig schön, das auch zu sehen. Man sieht hier wirklich jeden Tag Resultate und man sieht sie nicht erst in Monaten oder Jahren. Das ist eine große Unterscheidung.
Sehr wahrscheinlich das unmittelbarste Feedback, was man kriegen kann.
Ja, ich denke auch, das ist zumindest eine Branche, die da ganz weit vorne ist, um zu sagen, also du hast die Möglichkeit, jeden Tag Menschen in ihrem Einkaufsverhalten anders zu überzeugen, Dinge zu verbessern, dich weiterzuentwickeln und diese Tagtäglichkeit. Ich finde das irre.
Welches Produkt oder welche Produktkategorie ist besonders nachhaltig?
Also, ich wähle jetzt mal keine Produktkategorie aus, weil diese Ambition natürlich für alle Kategorien und für das ganze Sortiment gilt. Aber lass uns mal über Verpackungen sprechen, weil wir haben natürlich Produkte, die vielfach verpackt werden müssen. Es ist nicht nur lose Ware. wie wir das bei Obst und Gemüse vielfältig sehen oder auch bei unseren Bake-Off, unseren Backprodukten, sondern vieles wird verpackt. Und diese Verpackungen müssen natürlich so umweltfreundlich wie möglich gestaltet werden. Wir haben eine gruppenübergreifende Plastikstrategie, die heißt Reset Plastic, wo unser Anspruch hier auch manifestiert ist. Ja, wir haben uns hier auch natürlich entsprechend verzielt. Ich kann auch hier
Entschuldigung,
vielleicht,
ja. Die Begrifflichkeit verzielt?
Ja, verzielt heißt, wir haben uns hier Ziele gesetzt, die wir erreichen wollen. Zum Beispiel Einsparungen jetzt bei der Verwendung von Kunststoff. Ja, wir haben beispielsweise ein griechisches Joghurt von unserer Eigenmarke Milbona, wo wir alleine durch das Weglassen eines Henkels am Becher, ja, im Jahr über 300 Millionen, über 300 Tonnen Kunststoff einsparen. Über 300 Tonnen Kunststoff, nur durch einen weggelassenen Deckel. Ja. Damit kann wahrscheinlich kaum jemand was anfangen. Das ist so eine Menge, die entspricht dem Gewicht von so 10 bis 11 Buckelwalen. Das ist einfach mal der Hebel, an dem man hier sitzt, die Stellhebel, um wirklich auch was zu bewirken. Die sind immens. Wir haben eine Cremedusche von unserer Eigenmarke Sien, wo wir auch so einen Rezyklatanteil in der Verpackung entsprechend auf über 95% erhöht haben und auch da entsprechend 180 Tonnen recycelten Kunststoff pro Jahr in die Wiederverwertung geben können. Ja, das sind alles Größenordnungen, Raphael, die muss man hochrechnen, die darf man nicht von diesem einzelnen Produkt sehen.
Ja, ja, ja. Ja,
wir können Folie weglassen, wir können entsprechend auch neue Materialien anwenden. Und wir können aber auch natürlich in der Ware selbst was machen. Ja, ich nenne dir mal eines unserer hauptverkauften Produkte, wo wir auch Branchenstandards gesetzt haben. Das ist die Banane. Wir haben beispielsweise schon vor inzwischen 8 Jahren die Fairtrade-Banane entsprechend bei uns gelistet. Wir haben sie im Angebot. Und ich glaube, das wird dir was sagen, das Prinzip von Fairtrade. Das heißt, hier geht es auch um Fairness für alle Beschäftigten in der entsprechenden Lieferkette, was einfach ein sehr mutiges Zeichen war, auch entsprechend gar nicht der damaligen Nachfrage geschuldet, sondern einfach auch gegen jegliche Discounter-Konventionen damals eingesetzt wurde. Ja, wir wollen in Führung gehen. Wir wollen diese gesellschaftlichen Normen und auch die Branchennormen entsprechend weiter nach vorne entwickeln. Inzwischen, um bei Fairtrade zu bleiben, haben wir über 800 Fairtrade-Produkte bei uns im Sortiment. Kaffee, Schokolade, Nüsse, Saft. Das zeigt, denke ich, ziemlich viel von unserem Anspruch. Natürlich muss das finanziert werden. Unser Anspruch ist auch hier, den Verkaufspreis gleich zu halten und entsprechend jetzt nicht alle diese Preisbausteine an den Kunden weiterzugeben. Das ist auch Teil des Lidl-Qualitätsversprechens.
Das ist interessant. Man beachte, aufgrund der Größe, die ihr habt, habt ihr natürlich einen enormen Hebel. Du hast dann eingangs die Geschichte erzählt mit den Verpackungen. Das heißt, bei euch müssen ja Expertinnen sitzen, die sich diese Frage stellen und dort Optimierung vornehmen, die man sofort skalieren kann, beachtlich. Andererseits auch die Fairtrade-Geschichte. Das heißt, auch da scheint es ja bei euch auch hier Expertinnen zu geben, die den Markt immer wieder für euch entdecken, bereisen und die Produkte bereitstellen. Spannend. Gibt es auch Produkte, wo ihr sagt, hier ist das Thema der Nachhaltigkeit ein längerer Weg?
Die gibt es natürlich immer wieder. Und auch da geht es darum, natürlich entsprechend Grenzen zu verschieben. Wenn man Nachhaltigkeit wirklich ganzheitlich in den Unternehmensabläufen implementieren will, dann geht es hier erstmal nicht um die Befähigung von einzelnen Mitarbeitern oder von speziell verantwortlichen Bereichen, sondern es geht einfach darum, jeden Mitarbeiter entsprechend zu sensibilisieren, in seinem jeweiligen Aufgabengebiet auch nachhaltig handeln zu können. Ja, und deshalb haben wir bei uns auch eine Nachhaltigkeitsoffensive. Wir haben eine Corporate Social Responsibility Community gegründet, um die Mitarbeiter mit ihren Ideen, sei es auf die Ware bezogen, sei es auf Prozesse in der Logistik, in der Produktion entsprechend miteinander zu vernetzen. Und das ist auch eine große Antwort auf deine Frage. Du kannst Nachhaltigkeit nur dann wirklich glaubwürdig, authentisch kommunizieren und auch besetzen, wenn das bei dir in der Marke und in der Unternehmensstrategie verankert ist und nicht irgendwie wie ein fünftes Rad am Wagen nur als reine Pflichterfüllung gesehen wird. Wir haben beispielsweise jetzt nach wirklich intensiven Gesprächen, Verhandlungen auch eine weltweite Partnerschaft mit dem WWF kommuniziert, mhm, vor einigen Monaten. Nicht so sehr, um einfach zu zeigen, wie toll wir sind, dass der WWF einfach in dem Kontext Nachhaltigkeit auch einer der renommiertesten Parteien ist, mit dem man hier unterwegs sein kann, das versteht sich von selbst. Aber wir haben vor allem eine solche Partnerschaft ins Leben gerufen, langfristig, um uns selbst zu challengen, um uns neue Ziele zu setzen, um einfach auch Standards, wie ich sagte, auch zu verschieben. All das muss immer einhergehen mit natürlich auch entsprechenden Wirtschaftlichkeitsaspekten. Das ist auch klar. Aber wir fühlen uns dem Thema Nachhaltigkeit sehr verpflichtet.
Ja, ihr habt das quasi gefühlt zu so einer eigenen Disziplin nochmal gemacht. Über alle Unternehmensabläufe oder alle Akteure. Zum Ende kommt. Die Automobilbranche, die schwächelt momentan. Was, wenn du jetzt auf alte Kollegen triffst oder wenn du so darüber nachdenkst, was könnte die Branche von Lidl lernen?
Ja, spannend, dass du das ausgerechnet jetzt fragst. Wir sind ja von Nachrichten aus der Automobilwirtschaft umzingelt. Ich denke da oft drüber nach. Ist natürlich nicht mein Hauptgedanke mehr. Das versteht sich von selbst, aber diese Resilienz, ja, sich immer wieder neu zu erfinden, sich auch so gut wie möglich unabhängig zu machen von vielleicht auch widrigen oder unsteten Rahmenbedingungen, das ist ein großes Thema. Das trägt Lidl wirklich in seiner Unternehmenskultur sehr, sehr intensiv. Und das bedingt eben auch das Thema Fokus auf eigene Stärken und auch Offenheit für Kontroversen, bestimmte Dinge nicht zu besetzen, die vielleicht, mhm, alle anderen machen, aber seiner eigenen Überzeugung zu folgen, wir machen das nicht oder wir machen das erst später. Da kann man viele Brücken momentan bauen. Und ich finde das bewundernswert, diese Resilienz, die wir bei Lidl hier einfach leben. Das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie zu statisch ist. Wir hatten auch über die Schnelligkeit gesprochen, über die Reaktionsfähigkeit. Aber vor allem ist es eben das klare Bewusstsein, für was ich stehe, aber für was ich auch nicht stehe.
Wenn man, mir kam gerade noch eins in den Sinn, als du so geantwortet hast, hilft dabei auch diese Unmittelbarkeit des Geschäfts mit dem Feedback, dass man einfach, ich will sagen, durchgehende Art Körperspannung hat, aber immer ein Gespür dafür hat, was gerade passiert, was ich gerade rede und wie es läuft?
Ja, Körperspannung ist ein richtiges Wort. Also das ist natürlich der Drive. Das ist genau auch diese Unmittelbarkeit, die man tagtäglich in den Zahlen sieht und die einen auch antreibt und die einen wirklich jeden Tag auch daran erinnert, besser zu werden, auch Dinge zu bewirken, ein großer Unterschied zu anderen Branchen, die dann einfach die Resultate ihrer Entscheidungen teilweise erst nach vielen Jahren sehen. Mhm. Wir sehen das am Folgetag, wir sehen das teilweise Am gleichen Tag. Und wir sehen es vor allem wirklich jeden Monat.
Das ist, das bringt mich zu einem Verständnis für das Thema Erfolg. Wie misst du als Vorstand der Lidl Stiftung Erfolg?
Wir haben die typischen kommerziellen KPIs. Das ist völlig klar, dass wir Umsatz messen, dass wir Ergebnis messen. Wenn ich jetzt spezieller reingucke in meinen Verantwortungsbereich, dann geht es natürlich vor allem um einfach Kennzahlen, die sich um den Kunden drehen. Es geht um die Kundenanzahl. Es geht um die Kundenpenetration. Ja, das heißt, wie viele Kunden sehe ich denn eigentlich pro Tag? Wie ist die Einkaufshäufigkeit? Wie ist der Warenkorb jedes einzelnen Kunden? Und dann geht's weiter. Wie ist die Zufriedenheit der Kunden? Wie ist auch der Happiness Index? Ein ganz wesentliches Thema. Zufriedenheit ist rational. Happiness geht deutlich darüber hinaus. Da sind wir wieder bei dem Thema, habe ich nur Kunden oder habe ich auch einen größtmöglichen Anteil an echten Fans? Dann lass uns über die Marke sprechen. Es geht um Markenwahrnehmung, Markenstärke. Und es geht natürlich um viele Kennziffern, die wir im Digitalen sehen. Ja, wie oft gehen die Menschen in die App hinein, ein paar Mal im Monat oder sogar ein paar Mal am Tag? Wie ist auch das Thema der Verweildauer in der App digital? Wie ist aber auch natürlich die Verweildauer im entsprechenden Geschäft, in der Filiale? Welche Kunden verliere ich, welche ich gewinne? Du hast unglaublich viele Dinge und es geht natürlich auch welche mit unmittelbarem Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit. Wir hatten vorhin über den Preis gesprochen. Wir machen ja auch viele inzwischen personalisierte Angebote für den Kunden, die er in der App, in der Lidl Plus App findet. Und da geht es natürlich auch darum, wie viele der Coupons, die wir den Kunden zur Verfügung stellen für einen besseren sogenannten Lidl Plus Preis, werden denn auch aktiviert. Ja, das sind jetzt nur, ich weiß gar nicht, wie viele ich aufgezählt habe. Ja, lass es jetzt 12, 15 Stück sein. Das sind natürlich noch viele mehr, ja. Aber das reicht dir wahrscheinlich, um einen kleinen Einblick zu kriegen.
Ja, was für eine Dynamik. So, mit der Dynamik gehen wir jetzt in den Fragenhagel.
Fragenhagel.
Das heißt, du hast fast keine Bedenkzeit, ich stelle eine Frage und du direkt die Antwort hinterher. Es geht los. Lidl ist ein Familienunternehmen. Woran erkennt man das?
Bodenständigkeit und Glaubwürdigkeit.
Erinnerst du dich noch an deinen ersten Tag bei Lidl?
Ja, total. Den werde ich auch nie vergessen. Geprägt von Herzlichkeit und von großer Neugierde auf beiden Seiten.
Sehr schön. Die wichtigste Lektion, die du diesem Jahr gelernt hast?
Was es heißt, Durchsatz zu erzeugen und was es wirklich heißt, auch wirksam zu arbeiten.
Sehr gut. In welcher Lidl-Abteilung würdest du gern mal einen ganzen Tag arbeiten?
Oh, das war eine Abteilung oder eine ganze Sparte der Schwarzgruppe, die ich neulich auch besuchen konnte. Ich würde gerne mal in der eigenen Produktion arbeiten und nicht nur dort als Besucher durchgeführt werden.
Stark. Dein Lieblingsprodukt von Lidl, was du selber benutzt?
Ich bin ein totaler Verfechter von Do-It-Yourself-Produkten der Marke, ja. Parkside, haben wir vorhin drüber gesprochen. Und ich bin ein absoluter Freak für Reinigungsmittel. Und wir haben auch da eine tolle Marke, die heißt W5. Da verwende ich fast alle Produkte davon.
Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Remote oder vor Ort arbeiten?
In der perfekten Kombination mit etwas mehr auf vor Ort.
Hat deine Marke oder hat die Marke Lidl einen Leitsatz oder ein Mantra?
Wer aufmerksam zugehört hat, der hat das schon gespürt und gehört. Besser leben.
Dankeschön. Etwas, was man bei Lidl nie sehen wird, ist?
Zu teure Produkte.
Aber das ist 100 Punkte an der Stelle. So, worauf freust du dich im kommenden Jahr?
Momentum und Energie auf die Fortsetzung des Tempos, was wir in diesem Jahr hier schon vorlegen konnten.
So, und jetzt, wenn das Unternehmen Lidl eine Medaille verdient hat, für welche Leistung?
Für Wachstum und noch eine zweite Medaille dafür, sich immer wieder neu zu erfinden und eine ganze Industrie zu prägen.
An der Stelle erstmal schönen Dank. Mensch, das war ein wirklich spannender Spaziergang durch Lidl, der doch das eine oder andere mal aufgezeigt hat, wo die ein oder andere Zuhörerin mit Sicherheit überrascht ist. Ja. An der Stelle auch, wir hatten ja das große Vergnügen, letzte Woche bei euch in Heilbronn zu Gast zu sein, Zeit für Unternehmer am Lerncampus von der Dieter-Schwarz-Stiftung. Es war herausragend, großartig und wenn man sieht, so mit dem Gespräch heute, also mit den Erlebnissen von vergangener Woche und mit dem Gespräch heute mit dir, wird das einfach ein wunderbares, rundes Bild und an der Stelle einen schönen Dank, dass es euch gibt.
Raphael, das sind tolle Worte. Vielen, vielen Dank dafür und das ist ein Ansporn, das in der Zukunft fortzusetzen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Vielen Dank.
Ja, und dir alles Gute für alles das, was noch vor dir und vor euch liegt. Mach's gut. Ade, tschüss.
Ade.
Das war's mit einer neuen Folge Marken des Jahrhunderts. Auch in der nächsten Folge spreche ich wieder mit spannenden Unternehmen über ihre Vergangenheit, ihre Zukunft und ihren Markenkern. Mehr Informationen zu den Marken des Jahrhunderts und den Unternehmen dieser und aller anderen Folgen finden Sie in den Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie den Podcast bewerten oder uns in den Kommentaren ein Feedback dalassen. Mein Name ist Raphael Gilgen, das waren die Marken des Jahrhunderts. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Studio ZX präsentiert Marken des Jahrhunderts mit Raphael Gilgen.